SWR Kultur. Gast vor 8.
Dota Kehr aus Berlin veröffentlicht seit 20 Jahren Lieder mit meist deutschen Texten, anfangs mit dem Beinamen Die Kleingeldprinzessin. Heute heißt nur noch ihr Label so, denn sie macht weiterhin alles im unabhängigen Eigenbetrieb und ist so erfolgreich wie auch immens produktiv dabei. In den letzten 4-5 Jahren hat sie 2 Alben mit Texten von Mascha Kaleko veröffentlicht, 1 mit eigenen Songs, 1 auf Portugiesisch mit dem Brasilianer Danilo Guilherme, 1 Konzert mit Schnitt noch mit dem Filmorchester Babelsberg und morgen erscheint wieder ein neues mit ihrer Band und eigenen deutschen Texten. Das heißt Springbrunnen. Willkommen bei SWR Kultur, Dota Kehr.
Hallo.
Warum wollen Sie im Springbrunnen baden mit nackten Milliardären?
diese Liedzeile hat immer wieder in meinem Kopf angeklopft und immer gesagt, das wird ein gutes Lied, mach ein Lied daraus. Und ich kann gar nicht so richtig sagen, warum mir das eingefallen ist. Ich glaube, es hat sowas zu tun mit so drüber sein, über den Punkt, wo man das Gefühl hat, man kann auch was ändern und jetzt einfach irgendwie den Weltuntergang feiern, aber andererseits auch irgendwie so eine Freude daran, die so ein bisschen lächerlich zu machen, die Milliardäre. Und dann wiederum hat es vielleicht auch so ein Punk-Revival-Ding. Also die Musik, das Lied ist ja auch so ein bisschen, hat ja so ein Punk-Attitüde. Mhm. Ja, irgendwie sowas dazwischen.
Und es ging Ihnen um die Tech-Bros, die gerade so die Welt unter sich aufteilen und unsere Köpfe belagern.
Ja, also es ist ja wirklich unglaublich, wie plötzlich nach all den Schritten, in denen die Menschheit weitergekommen war, was Gleichberechtigung und universelle Menschenrechte anging, sind wir jetzt ja an einem Punkt angekommen, wo es im Bereich der Menschenrechte und der Gerechtigkeit nur noch Rückschritte gibt und gleichzeitig fast sowas wie neue Könige entstehen, die unbeschränkte Macht haben, die absolutistisch herrschen und ja, das...
Und die gehören mal nackt.
Das hat mich natürlich beschäftigt und aus irgendeinem schrägen Grund ist dieses Lied dabei herausgekommen, weil Liederschreiben hat ja oft was damit zu tun, das nicht allzu sehr zu abstrahieren und zu verkopfen, sondern irgendein intuitives Bild zu finden und ja, das knüpfte da an.
Mein Lieblingsreim auf dem Album ist Planschen auf Brunchen. Gehen wir richtig baden oder gehen wir planschen? Gehen wir samstags demonstrieren oder brunchen? Das ist aus einem Song, der heißt Wenn dir das reicht. Und der handelt davon, dass wir es uns zu leicht machen, dass wir uns in prekärer Weltlage mit Symbolpolitik und ein paar Likes und Bioprodukten begnügen. Statt was?
Na, statt die Themen echter Umverteilungen anzufassen. Also das Lied ist so, ich sehe das so als Kritik, Schrägstrich Selbstkritik an die politische Linke im Allgemeinen und natürlich an mich. Also ein Lied, das, wenn sich Linkssein manchmal jetzt auf diese Symbolpolitik kapriziert und sich damit zufrieden gibt, dann, wie der Refrain sagt, wenn dir das reicht, dann ist zu befürchten, dass das alles so bleibt.
Ein gar nicht politisch...
Darf ich zu dem Song noch eine Sache
natürlich
sagen? Bei dem Lied habe ich das Gefühl, dass ich es zu spät veröffentlicht habe. Ich habe es schon so vor 2 Jahren etwa geschrieben und ich hätte es gerne dann gleich rausgebracht, aber ich war dann mit Mascha Kaleko-Vertonungen beschäftigt und so weiter. Und dann... Ich finde, seit der 2. Trump-Wahl klingt es nicht mehr so richtig, weil jetzt ist man ja wirklich froh über noch jedes noch so oberflächliche Zuschaustellen von Toleranz, von Diversität und so weiter. Ne? Ich fand, diese Kritik an der Linken hatte zu der Zeit noch mehr ihre Berechtigung. Dadurch wird das Lied nicht unwahr, aber es hat mich bei diesem Lied beschäftigt, dass es mir so vorkam, dass ich es zu spät veröffentlicht habe. Mhm.
Ein gar nicht politisches, sehr metaphernreiches und ich finde sehr wehmütiges Lied heißt Ich und Er, in dem gebrochene Arme vorkommen und eine verschluckte Regenwolke und eine Wanderung, bei der man sich gegenseitig stützen muss. Mögen Sie erklären, worum es da geht?
Naja, es gibt ja im Leben diese Phasen der nicht festen Bindung, in der man Leute kennenlernt und vielleicht beide schon nur so halb dran glauben und man ein bisschen rumprobiert, ob man zueinander passt. Und da ist so eine Desillusioniertheit drin in dem Text oder dass man sich auch selber vormacht, man könnte das so halb eingehen und nicht mit dem Herzen dabei sein, als würde man von sich selber verlangen, dass man da so funktionieren sollte, sich ein bisschen Trost spenden und dann geht wieder, jeder wieder seiner Wege. Und eigentlich ist es natürlich, oder versteckt sich für, aus meiner Sicht dahinter doch das Plädoyer für die Verbindlichkeit und für die irgendwie erfüllte Liebe. Und aber in dem Zustand, in der Phase, in dem Lied ist sie nicht da. Hm. Ich und er.
Sie müssen in Interviews bestimmt oft vor allem über Ihre Texte reden, so wie jetzt gerade. Dabei sind Sie ja.
Ja, aber es ist schwierig, Musikerin. Weil ich tatsächlich merke gerade, dass ich das erste Mal über die Texte von dem Album rede und doch, ja.
Entschuldigung. Ja, aber ich wollte eben sagen, Sie sind ja Musikerin. Was war die musikalische Idee vielleicht oder auch Herausforderung bei diesem neuen Album? Mein Redakteur hat gemeint, es klinge poppiger und irgendwie größer und wahrscheinlich kämen Sie jetzt in Ihre Stadionrockphase.
Ach, gar nicht. Also wir nehmen uns nie irgendwas vor, sondern versuchen für jedes Lied das am besten passende klangliche Gewand zu finden. Ich glaube, dieses Album ist ziemlich stark geprägt von den Keyboard-Sounds von unserem Keyboarder Patrick Reising. Und es sind zwei Stücke drauf, wo ich nicht die Musik geschrieben habe. Nee, sogar drei, wo ich nur getextet habe. Und eines hat unser Schlagzeuger Janis Görlich geschrieben. Alles glänzt, heißt es. Ein Lied über Hoffnung. Und das andere hat unser Bassist geschrieben, Alex Binder, Das wogende Meer. Das ist für mich so ein bisschen der Hit des Albums.
In der allgemeinen Wahrnehmung sind ja Sie Dota, aber korrekt ist wahrscheinlich, Sie sind Dota Kehr, Sängerin der Band Dota. Das heißt, die anderen spielen tatsächlich eine große Rolle.
Ja, die anderen spielen eine sehr große Rolle und ich möchte zu meiner Entschuldigung sagen, es war nicht meine Idee, die Band Dota zu nennen. Es war so, dass wir schon angefangen hatten, noch vor vielen Jahren, und da gab es noch so einen längeren Bandnamen und irgendwann waren die anderen aus der Band dafür, das zu kürzen auf nur noch Dota. Und ich fand das so seltsam, weil es ja auch mein Spitzname ist. Und naja, jetzt ist es dabei geblieben und es wäre ungeschickt, den Namen nochmal zu ändern. Aber ja, es ist eine ganz feste Band und wir machen das sehr lange schon zusammen. Und die anderen geben sehr ungerne Interviews. Und da ich die Texte schreibe, bleibt das Interview geben dann immer an mir hängen.
Warum heißt das neue Album denn nun Springbrunnen?
Wir fanden Springbrunnen sehr schön als Titel, weil ein Springbrunnen ja etwas ist, das gar nicht zwingend notwendig da sein muss. Aber es ist doch erquickend und erfrischend und vielleicht ein Ort, wo sich alle treffen können. Und damit ist es doch ganz schön viel, was so ein Album oder Musik auch sein kann.
Dann lassen wir uns doch kurz erquicken. Hier ist dieser erweiterte Titelsong. Im Springbrunnen baden mit nackten Milliardären. Dota in SWR Kultur am Abend.
Willst du ein Eis? Will ich nicht. Willst du eine Milliarde Likes? Will ich nicht. Willst du den richtigen Aktienfonds? Will ich nicht. Ich will im Springbrunnen baden mit nackten Milliardären. Im Springbrunnen baden mit nackten Milliardären.
Und Dota Kehr ist heute unser Gast vor acht in SWR Kultur am Abend. Ich habe vorhin schon gesagt, eins Ihrer jüngsten Projekte war ein Album mit einem Brasilianer, den Sie schon lang kennen. Sie waren während Ihres Medizinstudiums mal eine Zeit lang in Brasilien. Schon lange her, gab es da gerade Auslandsplätze und Sie waren neugierig? Oder ist Brasilien seit jeher ein Sehnsuchtsland von Ihnen?
Brasilien ist ein Sehnsuchtsland, schon seit meiner Kindheit. Es gab einen Freund der Familie und mit dem habe ich viel brasilianische Musik gehört. Der stammte aus Brasilien und ich konnte dann auch manche Lieder auswendig singen, ohne ein einziges Wort Portugiesisch zu sprechen. Und hatte immer den Traum, mal nach Brasilien zu gehen und die Sprache zu lernen und noch viel mehr über die Musik zu lernen. Und dann war ich 2003 im Rahmen meines Studiums dort und habe den Danilo Guilherme kennengelernt. Und das war wirklich eine Schicksalsfügung für mich, eine ganz glückliche. Zum einen, weil wir uns sehr gut verstanden haben und eine langjährige Freundschaft daraus gewachsen ist, und zum anderen, weil er ein fantastischer Musiker ist und mir ganz viel an der Gitarre auch beigebracht hat. Und wir haben 2003 dann schon ein Album zusammen aufgenommen und haben jetzt eben 2024 ein zweites Album zusammen veröffentlicht.
Fällt es Ihnen leicht, sich in diese latein- und südamerikanischen Stile einzufinden?
Ja, irgendwie liegt mir das sehr. Also ich höre das ganz viel und ja, aus irgendeinem Grund fällt es mir leicht. Ich habe auch damit so angefangen, Gitarre zu spielen, muss man sagen.
Verstehe, dann beherrschen Sie das einfach schon ziemlich gut oder sind da gut drin. Das Projekt mit Mascha Kalekos Gedichten ist dann wieder ganz was anderes. Sie lieben die Präzision Ihrer Texte, haben Sie gesagt, und zwei Alben gemacht. Hat sich durch diese Alben eigentlich Ihr Publikum verändert?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben viel in Theatern gespielt und dann auch eben oft in Konzerthäusern, wo es Sitzplätze gab. Das habe ich jetzt sehr gemerkt, weil jetzt bei der neuen Tour schreiben mir öfter Leute, oh, wir haben Karten gekauft und jetzt haben wir aber gesehen, es ist ein Stehkonzert. Das zum Beispiel war uns vorher, als wir immer in Clubs gespielt haben, noch nicht passiert. Und dann muss man Lösungen finden. Ja, und es sind durchaus Leute dazugekommen, habe ich gemerkt.
Und wie hat's vielleicht Ihre Texte verändert? Schreibt man irgendwie anders, wenn man sich so ausführlich mit der Lyrik von jemand anders beschäftigt? Oder lernt dazu?
Ja, ganz bestimmt. Also was Sie eben schon sagten, die Präzision von Mascha Kaleko gefällt mir so gut und wie sehr alles verdichtet ist. Und das hatte ich mir für dieses neue eigene Album auch vorgenommen, knappere Texte zu schreiben, mit weniger Zeilen auszukommen und der Musik dadurch mehr Platz zu lassen. Und ich glaube, bei dem ein oder anderen Lied ist es auch gelungen. Ich habe oft meine eigenen Texte dann so angeguckt und gedacht, ach, Mascha hätte es in 4 Zeilen gesagt.
Und es waren das brasilianische und das Mascha Kaleko-Projekt wahrscheinlich 2 eher unpolitische. Und jetzt auf dem neuen Album werden sie da wieder deutlicher. Wir sprachen vorhin davon. Und sie engagieren sich auch abseits der Bühne für Klimaschutz oder bezahlbaren Wohnraum. Wie politisch ist Ihr Selbstverständnis als Sängerin? Gehört das sozusagen zum Auftrag?
Also ich finde, Musik muss überhaupt nicht politisch sein. Ich kann aber irgendwie nicht den ganzen Abend nur ich und du singen. Das scheint mir die Weltlage irgendwie nicht zuzulassen, dass man sich ganz und gar diesem Eskapismus hingibt. Und ich habe auch das Gefühl, dass mit Reichweite so ein bisschen Verantwortung kommt. Und ich habe eben den festen Glauben daran, dass man durch Engagement Dinge verändern kann. Und also gerade in der Klimabewegung ist es natürlich wahnsinnig frustrierend momentan, wie es so völlig von der Agenda gerutscht ist und die aktuelle Bundesregierung wirklich klimapolitisch Rolle rückwärts versucht oder einfach durch Ignorieren probiert, ob es der Klimawandel dadurch weggeht. Ich weiß nicht, was Sie sich vorstellen. Und dann gleichzeitig, ich schreibe ja hauptsächlich Lieder und bin keine Aktivistin und ich gehöre keiner politischen Bewegung jetzt so ganz und gar an. Manchmal, zum Beispiel die Berliner Initiative zur Enteignung von großer Wohnkonzerne, Deutsche Wohnenteignen heißt sie, wo es darum geht, dass eben Wohnungen, die ja damals der Steuerzahler gebaut hatte, jetzt rekommunalisiert werden sollen. Diese Initiative waren an mich herangetreten, hatten gefragt, ob ich ein Lied zu der Kampagne schreibe und das mache ich dann sehr gerne, wenn es Sachen sind, die ich gut finde. Aber gleichzeitig ist da, glaube ich, auch immer so ein bisschen dieses schlechte Gewissen, dass es so wirkt, als wäre ich viel mehr Aktivistin, als ich eigentlich bin. Ich bin hauptsächlich Sängerin.
Wird es eigentlich schwerer, im Laufe der Jahre noch Themen und Gedanken zu finden, über die Sie noch nie gesungen haben?
Ja, ein bisschen. Also ich glaube, was die musikalische Seite anbelangt, hat man irgendwann mehr Übung, ne? Wie wenn man ein Instrument viel geübt hat, auch im Komponieren. Das geht dann leichter von der Hand und das Texte schreiben aber nicht. Das wird dann eher schwieriger, weil man sich ja nicht selbst kopieren kann und bestimmte Themen, die einem naheliegen, zu denen habe ich dann schon was geschrieben. Aber dann wiederum ändert sich ja ständig die Gegenwart und dann lässt man ein, 2, 3 Jahre verstreichen und es gibt genug Themen, neue Themen, die aufgekommen sind, über die man schreiben kann. Also natürlich hätte ich die Lieder, die ich jetzt geschrieben habe, vor 10 Jahren nicht schreiben können.
Weil die Themen sich geändert haben oder weil Ihr Stil sich geändert hat oder Ihr Handwerk?
Nee, weil die Themen sich geändert haben. Die Themen, die Gegenwart, die, ja.
Man spürt diesem Album jedenfalls an, finde ich, in welch unruhigen und verwirrenden und oft belastenden Zeiten wir leben. Müssen Sie sich anstrengen, auch von Hoffnung zu singen und keine Runterzieher zu produzieren?
Ja, das hat mich sehr beschäftigt. Es gibt ein Stück auf dem Album, das heißt Alles glänzt oder auch Die Hoffnung. Da singe ich genau darüber, über meine Ratlosigkeit, woher man Hoffnung nehmen soll, wie man die Hoffnung aufrechterhalten kann. Darüber habe ich sehr viel nachgedacht. Und ich glaube, so trivial es klingt, ich denke nur aus dem Gemeinschaftlichen, aus dem Miteinander lässt sich Hoffnung gewinnen.
Ich finde, es ist ein ungemein schönes Dota-Album geworden. Springbrunnen heißt's. Vielen Dank für das Gespräch, Dota Kehr.
Sehr gern.
Und einen der neuen Songs spielen wir noch. Der ist vielleicht auch eher einer von den Ratlosen. Und Sie sagten, das ist so Ihr Hit auf dem Album. Das wogende Meer. Vielleicht noch ein Satz dazu?
Naja, es gibt ja diese Formulierung, jemand ist ein Fels in der Brandung. Und wenn man sich sehr daran gewöhnt hat, dass jemand immer für einen da ist, jemand, auf den man sich immer verlassen kann, und der ist es dann irgendwann nicht, dann gibt es auch diese Ratlosigkeit. Und davon erzählt das Lied.